wenn das Bild nicht sich musikalisiert, wenn kein poetischer Inhalt kommt, sondern wenn es ein Machwerk ist, hat es für mich keine Bedeutung.
Herzlich willkommen in Folge 89 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Bernd Koberling, Maler, Professor und Wegbereiter der jungen Wilden. Egal ob Großformat oder kleines Aquarell, fast immer sind Natur und Landschaften seine Hauptmotive. Koberling malt sie allerdings in einer ganz eigenen, abstrahierten, visuellen Sprache. Und beim Betrachten ist man ganz sicher, dass jedes seiner Bilder ein eigenes Geheimnis birgt. Wir freuen uns sehr, dass er heute zu Gast ist und den Schleier ein bisschen lüftet. Herzlich willkommen, Bernd Koberling. Herr Koberling, Sie sind Maler, Professor und gelten als einflussreiches Vorbild der jungen Wilden. Geboren wurden Sie 1938, ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Was denken Sie, wenn Sie an Kindheit denken? Welches Bild haben Sie vor Ihrem inneren Auge?
Die Kindheit ist eine lange Phase. Was einen davon prägt, vermutet man natürlich. Mhm. Vielleicht hat mich geprägt, wenn wir im Erzgebirge in Eibenstock waren, fast keine Erinnerung daran. Aber es gab einen Bach, da war ein Gefäß, das hätte fast wie ein Nachtgeschirr sein können, was da irgendwie in der Strömung rollte. Das blieb wie eine ganz vage Erinnerung, als ob ich durch einen Nebel gucke oder wie ich auf den Schultern meines Onkels Gottfried war und der lief mit mir durch ein Wasser, durch einen Fluss und da war auch ein großes Tor und später sagte man mir, das sei irgendwie ein Tor zu irgendeinem Schloss gewesen, aber das Bild weiß ich, daran kann ich mich erinnern und so wie das ganz vage, ich könnte fast sagen, seltene Bilder waren, erinnere ich mich gleichzeitig an die ersten Fliegeralarme, wo wir in den Keller gingen und ich fand das großartig, weil ich nicht ins Bettchen musste, sondern ich hatte meinen kleinen Koffer mit den Buntstiften und am nächsten Tag zum Entsetzen meiner Mutter habe ich nach Granatsplittern gesucht und gleichzeitig war es großartig, als viele Bomben, immer mehr Bomben fielen und wir zur Verwandtschaft in der Nähe von Oderbruch-Warteland, aber es war das Warteland, wo ich großartige Zeiten im Wald und am See verbrachte und ganz viele Leidenschaften haben ihren Ursprung aus dieser Zeit und damit war ja die Kindheit noch nicht vorbei, die ging ja weiter, als wir fliehen mussten und ein riesiges Erlebnis war, als eine der größten, vielleicht war das so im März in Berlin, Bombenangriffe, wo ich auf der Straße mit der Großmutter war und das Meldesystem war zusammengebrochen und die Sirene ging an und die Bomben fielen links und rechts von uns runter. Wir rannten in einen Keller und der drehte sich fast um die Achse, der stand, dass man nicht sich vorstellen konnte, dass Häuser sowas aushalten. Und dann sind wir nach drei Tagen in den Frankenwald, wo mein Vater für uns was arrangiert hatte. Und da war es wieder ganz großartig, bis wir nachher wieder nach Berlin kamen. Wann war das? Ungefähr 47 oder Ende 46. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also es war eine aufregende wilde Kindheit.
Nach dem Krieg wurde Ihre Mutter Lehrerin und Anfang der 50er Jahre, sagen wir mal, kehrte Ihr Vater aus der Kriegsgefangenschaft in Sibirien zurück. Was war sein Beruf?
Mein Vater war ja ursprünglich Schauspieler, was dann aber beendet wurde, als die Inflation das Schließen der Schauspielhäuser verursachte. Und er wurde dann von jemandem zum Hörfunk gebracht und dann war er eigentlich in der Unterhaltungsabteilung wohl der jüngste Hörfunker, der da war. Und dann setzte er auch bald, daran kann ich mich vage und doch irgendwie erinnern. Und dann kam ja der Krieg und er war dann und wann nur noch da, weil wenn er Urlaub auf dem Feld hatte.
Die Familie war wieder zusammen und bezog ein Haus in Berlin Südende. Das ist ein Stadtteil, den ich selber erst googeln musste, wo aber auch die Maler George Gross und Wassily Kandinsky gelebt haben. Spielte Kunst damals in ihrem Elternhaus schon eine Rolle?
Ich meine, welche Maler da wohnten, wussten wahrscheinlich meine Eltern auch gar nicht. Mein Vater war ja mehr der Mann des Wortes, der über seinen Manuskripten saß und seine Sendungen vorbereitete. Meine Mutter hatte aber, das ist die stärker erzgebirgische Seite, und da ist sehr viel handwerkliches Feingefühl auch gewesen, speziell von der Wagner-Familie. Und die legte sehr, sehr großen Wert auf, dass ich zu Weihnachten alle meine Geschenke selber bastelte, und was ich eigentlich sowieso gemacht habe, aber von ihrer Seite war eine Förderung und Stimulanz da. Und sie war eben doch an moderner Kunst interessiert, und sie war ja auch diejenige, die mich dann mal, ich habe ja leidenschaftlich Drachen gebaut, und wenn der Herbst war, und konnte ich ja nicht lange genug in den blauen Himmel gucken und sehen, wie gut die flogen. Da bin ich mit ihr in eine Van Gogh-Ausstellung gegangen. Man kann sich's kaum vorstellen, wo alle berühmten Bilder von Van Gogh hingen, im Haus am Lützowplatz, wo vorne ein Rentner wahrscheinlich als Pförtner saß, und alle Bilder waren dort zu sehen, und ich war natürlich sehr, sehr begeistert.
Das ist wie eine Initialzündung gewesen,
Ja,
kann man
das
das
ist vielleicht, das wäre zu viel
sagen?
gesagt, aber Malen war etwas, was mir, ohne dass ich das irgendwie jetzt in kausalem Zusammenhang sehe, dass ich dann Maler wurde,
Ja.
aber Neigungen waren eindeutig vorhanden, dass wenn ich ruhige Minuten oder vielleicht auch innere Unruhe hatte, habe ich mich gerne hingesetzt und habe meine Lieblingsthemen gemalt.
Ja, sogar wenn oben die Bomben flogen, hatten Sie ja in Ihrem
Naja,
kleinen
da konnte ich
Köfferchen
mich,
Ihre Buntstifte.
das ist ja das leidenschaftliche, großartige, freie Krickelkrakel, was ja alle kleinen Kinder gerne machten, denn ich war ja damals noch sehr, sehr klein.
Ja. Sind Sie denn dann gerne in die Schule gegangen, Herr Kuberling?
Das ist ein ganz, ganz trauriges Thema.
Ja.
Ja, weil, naja, es ist ja fast ein groteskes Thema, weil als ich eingeschult wurde, gab es ja fast keine Lehrer. Ich wurde eingeschult dort im Warteland in Prittisch am See. Da haben wahrscheinlich irgendwelche Hitlerjugendmädchen, die da, oder wie, ich weiß nicht, wie das hier,
BDM?
wie Bund Deutscher Mädchen,
Bund Deutscher
BDM,
Mädels,
ja.
ja.
Die haben dort unterrichtet, und es gibt tatsächlich die kleine Familiengeschichte, dass am ersten Schultag mich eine dieser Mädchen fragte, was eins und eins ist. Ich meine, heute gibt es Vorschule, und heute gibt es alle pädagogischen Fürsorgen, damit die Kinder langsam an Unterrichtsstoffe herangeführt werden. Das gab es damals nicht. Aber mir war eins schon klar, ich war auch nicht durch eine Zuckertüte so leicht zu beeindrucken. Ich wusste, es ist weniger Wald, es ist weniger See, und ich war eigentlich von der Schule gar nicht so begeistert. Und dann hat meine Mutter dieses Mädchen auf dem Marktplatz getroffen, die meine Mutter nicht grüßte, und sie fragte, was ist denn los mit Ihnen hier? Und da sagt sie so, und Sie fragen noch. Also ich erinnere mich selbst nicht mehr daran. Ich muss wirklich auf den Tisch mich gestellt haben und laut in den Klassenraum gerufen haben, als sie mich fragte, was eins und eins ist, muss ich geschrien haben. Scheißdreck. Und dann sind wir geflohen, und dann waren wir im Frankenwald. Das war nirgendwo richtig Schule. Meine Mutter hat mich ein wenig unterrichtet, dass ich so ein bisschen lesen und schreiben und solche Dinge. Und dann kam ich irgendwie in die dritte Klasse. Und dann waren so die ersten Jahre, liefen eigentlich sehr, sehr gut, ohne irgendwie Probleme. Wir lebten bei den Großeltern. Der Vater war ja noch in russischer Kriegsgefangenschaft. Er kam ja erst dann 52 als Spätheimkehrer zurück. Dann kam ich aufs Gymnasium, weil ich irgendwie auf der sogenannten Grundschule ein guter Schüler war. Und dann ging das irgendwie, das hängt ja auch damit zusammen, woher, dann zogen wir nach Südende in ein eigenes Haus, und die Hoffnungen waren groß, dass der Junge sein Abitur macht, und dann ist die ganze Schule völlig abgeschmiert. Und wo ich vorher sagte, ich habe Drachen gebaut, ich habe tatsächlich lieber die schönsten Drachen gebaut, als lateinische Vokabeln zu lernen. Und dann war in der Tat, war die Schule dann wirklich zu Ende, und der Schuldirektor sagt so, mein Vater, der war inzwischen ein bekannter Mann, nehmen Sie den Jungen am besten aus der Schule vor Ostern, dass er nicht noch mal sitzen bleibt, dann geben wir ihm ein gutes Abgangszeugnis, dass er noch eine Lehrstelle bekommt. Naja, dann war es soweit, und ich habe eine Lehre gemacht. Das war natürlich ein Riesenproblem, dann musste mir schon anhören, das sind Wirklichkeit natürlich die Kopfarbeit besser bezahlt wird als die Handarbeit. Und naja, es waren ja damals immer noch solche Sprüche unterwegs, so wenn du das Abitur nicht machst, dann wirst du Straßenfeger. Und dann ging es eben ab in die Kochlehre und das war erstmal für mich eine unglaubliche Befreiung und damit entstand auch eine Emanzipation. Und das meine ich jetzt in keiner Weise. Mein Vater war ein großzügiger Mann, aber wenn man das Wort Emanzipation im Ursprung übersetzt, heißt es ja auch frei werden von der väterlichen Gewalt. Und dadurch begann ein freieres Leben und auch ein wenig Wildes und Jazzmusik. Und dann fing ich eben an, im zweiten Lehrjahr zu malen. Und dann war man froh, der Junge hat ein Hobby oder wie man es so nennt. Aber dann war halt schon wieder der Punkt da, dass ich, wie es so schön hieß, er übertreibt schon wieder. Und dann,
Sagte man das immer über Sie? Er übertreibt schon wieder?
ja, das war immer schon wieder also übertrieben, dass ich Dinge machte, die eben nicht so besonders gern gesehen wurden im Verhältnis, was man Pflicht nennt. Also ich war dann wahrscheinlich doch besser darin, die Kür zu laufen als die Pflicht.
Hat sie damals schon das Abstrakte gereizt in der Malerei?
Wisst ihr, was das Verrückte war? In der Nacht oder an dem Abend nach der Arbeit, wo ich zum ersten Mal wirklich anfing zu malen, ich fand überhaupt kein Papier zum Malen, sondern es war irgendwie doch ein sehr, sehr plötzlicher Impuls. Dann habe ich irgendwie Schuhkartons genommen, die Deckel und dann war noch irgendein Pelikan, diese Deckfarben-Tuschkästen mit diesen flachen Näpfchen drin, sowas war auch noch da und ein Pinselchen auch. Und dann habe ich auf den Schuhkartons gemalt und ich denke immer wieder daran, was ist da drauf? Die Dinge sind natürlich, haben nicht überlebt, aber es waren eben tatsächlich sehr abstrakte Bilder, wo ich nur Gegensätze in Form von Orange und Violetts und Grüns und Blaus und rund und eckig. Denn das war ja in diesen 50er Jahren, auch wenn es jetzt nicht die übrig gebliebene Kunst aus dem Dritten Reich war, dann war überhaupt, wenn man hier und da mal Bilder sah, dann war das eben doch die 50er Jahre Kunst, wo man versuchte wieder an den internationalen und in Frankreich war ja damals doch der größte Bezugspunkt, dann war das abstrakte Kunst und ich war auch. Ich weiß, im Jazzclub und all solchen Dingen, da sah man hier und da ein Bild. Das war natürlich nichts Großartiges, aber es hatte doch Modernität und es war anders als das, was überall an den Wänden hing. Und das waren in der Tat abstrakte Bilder, die ich da gemalt habe. Und natürlich habe ich dann auch was Gegenständliches gemalt, aber mein Anfang war eindeutig Orientierung an abstrakten Bildern. Und ich habe dann auch, als ich dann so mich innerlich entschied, Maler werden zu wollen, mein bester Freund, dessen Schwester studierte an der Hochschule für Bildende Künste und die hatte einen Freund, der hieß Manfred Laber und der dann auch später mit in der Gruppe Vision war, der war schon älter, der hatte eine Ausbildung als Kirchenrestaurator, kam aus diesem süddeutschen Raum, so zwischen Schwaben, Bayern und Franken, ein hochtalentierter. Und der bekam von meinen 30 Mark, die ich im Monat als Kochlehrling verdiente, 10. Und er gab mir Unterricht und so bin ich immer zu ihm hin. Und durch ihn habe ich dann natürlich sehr viel kennengelernt von, und zwar schon sehr, sehr früh. Wir haben jetzt so das Jahr 1957 oder so, hat mich fasziniert, eben Ernst Wilhelm Ney. Und dann kam auch zum ersten Mal durch die Galerie Springer Emilio Vedova und ich war in der Beziehung eigentlich sehr stark am Abstrakten orientiert.
1960 wurden Sie dann der Mitbegründer der neo-expressionistischen Künstlergruppe Vision, die später den neuen Wilden der 80er Jahre den Weg bereiten würden. Wofür traten Sie damals mit Vision ein?
Ich würde sagen, so linear kann man das eigentlich sagen, die Gruppe Neo-Expressionismus gab es ja damals als Begriff noch nicht. Der primäre Begriff war ja, als 1958 die große Ausstellung des abstrakten Expressionismus in der Hochschule für Bildende Kunst stattgefunden hat. Das war die Zeit, wo ich selber dort begann zu studieren. Also so wie vorher mich ein Ney aufgrund der Chromatik, aufgrund der Musikalität, der Farben und der Rhythmen interessierte, war es ja ein unglaublicher Schock. Und das war eigentlich für alle, die dann auch in der Vision waren, das war eben der Manfred Laber, das war der Senft Hoburg, das war ein Münchner Maler Max Müller, Hödicke, den holte ich dazu und meine Wenigkeit. Und wir hatten natürlich durch diese Erweiterung des abstrakten Expressionismus, hatten wir eine neue Dimension in der Malerei kennengelernt. Und es ist ja eben dann quasi der abstrakte Expressionismus, denn der Begriff Neo-Expressionismus, der wurde ja dann nachher überhaupt erst in den 80er Jahren geprägt. Und die Gruppe Vision versuchte, und jetzt setzt natürlich ein hinreißender Widerspruch ein. Wir waren auf der einen Seite an diesen abstrakten Bildern orientiert, aber wir spürten auch gleichzeitig, dass die Gefahr in dieser Abstraktion auch in Dekorativität zu münden, haben wir dann doch wieder nach Inhalten gesucht. Das kann man nicht so sehr gleich am Gegenstand festmachen. Also wir versuchten doch wieder eine Figuration einzubauen, aber ohne die malerische Intensität des abstrakten Expressionismus zu verlieren. Jetzt war ja auch die Gruppe Vision eine relativ kurze Phase.
5 Jahre, glaubst du?
Ja, aber das war in erster Linie die Ausstellung, die wir in selbstgemieteten Räumen in München, ich glaube, das war 1960 im Deutschen Museum, und dann machten wir hatten den Bürgermeister vom Studentendorf, der dann später auch ein Theaterregisseur wurde, der hieß damals noch Helmut Krautsch, später war es Frank Bruckner, vielleicht hieß er dann nochmal anders, und der stellte uns dann im Studentendorf aus, und dann machten wir im Kunstverein in Fulda eine Ausstellung. Ich meine, es waren ja ganz reduzierte Zeiten, wo ja auch in dem Sinne gar kein Geld da war. Wir waren eben aufsässige, fordernde, junge Hitzköpfe, die große Pläne hatten und sich nicht von vornherein mit akademischen Formen begnügten. Und dann.
In Berlin gab es natürlich auch noch gar nicht viele Galerien und kaum Sammler.
Es gab so gut wie keine Galerien. Ich habe oft gesagt, ob mir die gerade einfallen, 5. Da war eben natürlich der Veteran Rudolf Springer, und dann war die Galerie Schüler, dann war ganz kurz, jetzt komme ich gar nicht auf seinen Namen, eine Galerie auch in der Fasanenstraße, der irgendwie zum ersten Mal die Servo-Leute zeigte, der war obendrein Schauspieler, man sieht ihn manchmal noch in Name, es fällt mir nicht ein, es gab die Galerie Nierendorf und vielleicht noch irgendeins, war ja natürlich, darf man nicht vergessen, die Galerie Block, die ja nun wirklich ein sehr engagiertes Programm hatte, aber deswegen mussten wir doch das selber machen. Und dann, als die Vision, sagen wir mal, sich auflöste oder bröckelte, Max Müller war in München, Hoburg ging auch zurück nach München, Laber war auch im süddeutschen Raum. Es blieben in Berlin eigentlich Hödicke und ich übrig. Und dann wurde eben aus den, speziell auch kamen viele aus der Grunewaldstraße von der kunstpädagogischen Abteilung, die dann die Groß-Görschen-Galerie gründeten, wo dann eben viele Ausstellungen stattfanden.
Sie haben damals Ihren Lebensunterhalt zunächst noch nebenbei durch das Kochen finanziert. Wo haben Sie eigentlich gekocht und was?
Na, ausgebildet bin ich eben, ich habe eine gute Lehre gehabt, weil ich habe auf dem Berliner Funkturm gelernt, und das war von dieser Reihe von Restaurants wirklich das ambitionierteste, und eigentlich war es eben damals, wenn engagiert und qualitativ gekocht wurde, war es eben doch ganz stark an der klassischen französischen Küche orientiert. Und als ich dann mein Geld, als ich 58 im Herbst anfing zu studieren, habe ich eben mein Geld als Aushilfskoch verdient in unterschiedlichen, also es war eine große Firma, die sehr viel an Wochenenden zu tun hatte. Das hat sich also bestens geeignet.
Und heute Catering Service
oder was? Nein, das war nicht Catering Service, das waren Tanzveranstaltungen und irgendwelche Treffen. Ich komme im Augenblick gar nicht, wenn man so viel redet, mehr drauf. Was war das? Ja, es waren tatsächlich schon die Konrad-Gaststätten-Betriebe, und dann die hatten die Deutschlandhalle, und dann kamen Menschentiere-Sensationen, Spandauer Festsäle und noch verschiedene andere Dinge. Also ich konnte dort sehr gut am Wochenende, das wurde auch sehr gut bezahlt, deswegen hatte ich toi 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 nie die Not, ein Bier mir erschnorren zu müssen, sondern ich konnte eher eins mal ausgeben.
Ende der 50er Jahre sind Sie für 2 Monate durch Lappland gewandert. Das hat Ihre Arbeit, Ihre Motive und Ihre Zukunft sehr geprägt, oder?
Das war, ich begann 1958 zu studieren. Und als dann die ersten langen Semesterferien kamen, fragte mich mein Freund, mit dem ich auch zusammen lebte, der auch Koch gelernt hatte, der auch malte. Deswegen hatten wir uns einmal in der Woche hatten wir Berufsschule in der Pfalzburger Straße fürs Nahrungsmittelgewerbe. Und dort habe ich meinen Freund Ulrich Hengfuß kennengelernt. Und wir befreundeten uns natürlich, weil wir dieses gemeinsame Interesse hatten. Er kam aus dem führenden deutschen Hutsalon und hatte dadurch auch irgendwie eine gewisse Dimension. Mir ging es ja auch nicht so viel anders, denn wir waren ja nicht so die Söhne des Tischlermeisters und hatten dadurch eben doch ein etwas, ich will jetzt hier nicht, dass das zu klassenspezifisch verstanden wird, aber wir waren eben schon zwei ambitionierte junge Stritzis und er fragte mich dann, wir hatten eine Wohnung dann in der Schaperstraße, ging jeden Morgen zusammen in die Hochschule für Bildende Künste und dann kamen die ersten langen Semesterferien und er fragte mich, hast du nicht Lust mit mir nach Schwedisch Lappland zu reisen? Also Schwedisch Lappland war für mich überhaupt kein Begriff und ich wusste gar nicht, was das ist. Und er hatte nämlich oben in Gällivare, weit nördlich über dem Polarkreis, hatte er eine Freundin vom Apotheker Weißglas irgendwann mal kennengelernt und die wollte er besuchen. Und meine Frage an ihn war halt nur, sag mal, kann man da auch angeln? Denn ich war von ganz, ganz klein an ein leidenschaftlicher Angler und er sagte, na Bernd, da gibt es mehr Wasser als Land. Also fuhren wir hoch und das war ein unfassbares Erlebnis. Es ist schon fast unfassbar mit dem Zug vom Bahnhof Zoo über Sassnitz, Malmö, nach Stockholm zu fahren, aber als es dann abends, es war noch dunkel, wir in den Zug stiegen, aber schon ganz früh am Morgen, vielleicht morgens um 2, fahren wir durch eine riesige Hügellandschaft zu Mittelschweden, Dalarna und dann ging das über mehr als 24 Stunden in den immer größer sich erweiternden Raum und ich nenne das manchmal, ich war sowas von, ja, das war fast unwirklich, das Ganze, das hatte was Surreales und für mich, wenn ich nenne es manchmal, wenn ich leicht zum Übertreiben neige, was war eigentlich mein gravierendstes Rauscherlebnis? Und dann standen wir plötzlich in Gällivare und es wurde nicht mehr dunkel und man konnte seinen Rucksack irgendwo stehen lassen und niemand hat was gestohlen. Und wenn ich in ein Angelgeschäft ging und nach irgendeiner bestimmten Schnur fragte und ich sagte, um Gottes Willen, das ist zu teuer, dann sagte der Verkäufer zu mir, dann leih ich dir meine und wenn du aus den Bergen zurückkommst, dann gibst du sie mir wieder. Also das war eine derartige Großzügigkeit und Freiheit und Gelassenheit. Das tat meiner deutschen Nachkriegsseele außerordentlich gut. Und dann begann das Wandern in Lappland und das ging dann Jahr für Jahr und bekam dann natürlich eine ganz große Bedeutung auch für meine Malerei, denn das, was ich da so großartig erlebte, wollte ich auch malen und ich habe das irgendwie natürlich manchmal später auch zwanghaft zu spüren bekommen. Ich wollte eben etwas malen, was ich wirklich liebe.
Zurück aus dem Norden. Fanden Sie einen Brief der Direktorin der Stuck-Villa in München mit dem Angebot für eine Gruppenausstellung?
Das war im Jahre 1968. Also bis dahin habe ich ja nun mein Geld als Koch verdient und gemalt. Das konnte ich sehr gut miteinander verbinden, weil was im Augenblick biografisch nicht drin war. Ich bin ja dann, habe ja dann mit dem Ulrich in England, haben wir ein Restaurant geführt für 2 Jahre. Dann habe ich mein Studium unterbrochen und als ich dann wieder, er ging aber dann ganz stark, er hat zwar immer noch für seine Weine Etikette gemalt, aber er wurde ein sehr, sehr erfolgreicher Gastronom, der nachher wunderbare Restaurants auf Sylt hatte. Und als ich dann aus England zurückkam, habe ich mir dann eine feste Arbeit als Koch, aber fest eben nicht mit einer 6-Tage-Woche, sondern ich hatte eine 4-Tage-Woche. Und auf diese Art und Weise hatte ich wirklich mein ganz festes Einkommen. Das Studium habe ich dann, ich hatte dann so in der England-Zeit, habe ich Urlaubssemester genommen. Ich versuchte dann nochmal zu studieren, aber jetzt malte ich ja in diesem durch den abstrakten Expressionismus beeinflussten. Aber nun kamen schon die ersten Gegenstände dazu. Das hat sich mit den Vorstellungen meines Professors überhaupt nicht gedeckt und wir sind gar nicht miteinander ausgekommen. Es war auch kein Hader, aber ich war irgendwie im Bewusstsein, fühlte ich mich nicht mehr als Kunststudent und ich bin gegangen und habe dann eben in der Tat bis aus England bin ich zurückgekommen, 62 und dann habe ich ja bis 68, bis dieser Brief von Yvonne Hagen kam, habe ich eben kontinuierlich mein täglich Brot durch und mein Geld, um malen zu können, als Koch verdient. Und erst mit dem Brief, dass sie die Ausstellung machen wollte, also ich hatte eigentlich vor, wie jedes Jahr im Sommer bin ich dann immer die 2 Monate in Schwedisch-Lappland gewesen, aber ich habe mich dann in der Küche beurlauben lassen, weil ich für diese Ausstellung die Bilder malen wollte. Und ich bekam halt, das konnte ich mir leisten, ich bekam für diese Ausstellung, an der damals, es hieß 4 junge Künstler, 4 Räume, das war Gotthard Graupner zeigte dort seinen ersten Nebelraum, dann hat Lambert Maria Wintersberger mit einem Kunstrasen und elektrischen Zaun was gebaut. Das war die Zeit eben der Environments, der Räume. Und dann hat Uli Pohl eine Plexiglas-Skulptur in den Raum gestellt. Und ich konnte es einfach nicht lassen, weil ich eben dem Tafelbild so verbunden war, dort meine Bilder an die Wand zu hängen und habe ihm dafür 3 Flussläufe gemalt und 2 Birkenbilder. Und wie es so kam, waren dann diese Bilder bei der Eröffnung, waren die verkauft. Und damit begann eigentlich die Zeit, ohne mein Geld als Koch zu verdienen. Also ab diesem Herbst 68 mit dieser Ausstellung in der Stuckvilla, damals finanziert von Günter Sachs, hat auch diesen schönen Titel Modern Art Museum gehabt. Von da an lebe ich als freier Künstler.
Und jetzt haben Sie auch schon beschrieben, das, womit Sie eben bekannt geworden sind, Ihre Serie über Spannungen.
Da muss man so vielleicht so 2 kleine Dinge, wenn ich so eine Unterströmung noch dazu mache. Das, was wir damals bei Groß-Görschen gemacht haben, war natürlich eine Berliner Angelegenheit. Also man war bereits in irgendeiner Form Gerücht, aber es wurden noch keine Verkäufe erzielt. Das war in Berlin natürlich sowieso sehr schwierig, weil ja hier überhaupt Berlin war eben doch eine subventionierte, hermetische Stadt und es war halt nicht der rheinische Adenauer-Kapitalismus. Das darf man nie ganz vergessen, dass eigentlich erst da auch für Kunst Geld ausgegeben wird, wo viel Geld verdient wird. So gab es in Berlin nur einige Liebhaber, die dann und wann ein Bild gekauft haben. Und es ist kein Wunder, dass eben in der Tat erst ich Bilder verkaufte, als ich die erste Ausstellung im westdeutschen Raum in München machte. Das waren natürlich dann die Bilder, mit denen ich dann über Berlin bekannt wurde. Andere Dinge habe ich bereits in Berlin gemalt, keine Überspannung. Also so Bilder, die ja heute ihren Stellenwert haben, wie die Hüttenbilder oder Roter Wasserfall oder selbst mit Roter Angeljacke. Das blieb natürlich eine rein Berliner Angelegenheit, die bei Groß-Görschen ausgestellt wurden. Obwohl die Überspannung schon 65 zuerst entstanden, René Bloch zeigte sie sogar, aber es wurde überhaupt nichts verkauft. Es war eine sehr, sehr spezielle Methode, wo ich eben versuchte, eine sehr eigene Form von Landschaftsrealisation. Ich meine, das Thema Natur, die Landschaft war ja eh mein Hauptthema von vornherein. Und mit dieser Methode, die Räume durch unterschiedliche Malschichten, also eine sehr, sehr expressive weite Malschicht, die dann mit Nessel überzogen wurde, auf der dann die zweite Ebene gemalt wurde, meistens die Trennung dann von Vegetation, von Wasser und Himmel, wurde dann auf der, eigentlich das, was mehr wie hinten schien, wurde auf der zweiten Schicht gemalt und das Ganze habe ich dann nochmal mit einer Lichtfilterfolie überspannt, aber in erster Linie gar nicht wegen der Wirkung der Folie, sondern dieses offene Nesselgewebe, was ich über den Malgrund spannte, wäre natürlich zu offen gewesen und wäre auch verschmutzt. Ich habe das so manchmal damals gesagt, so die Folie ist wie ein auswechselbarer, wie ein Schlussfirnis. Und ich habe ja auch eine ganze Reihe von Bildern, die mussten, wenn beschädigt, auch nochmal von mir neu überspannt werden, wenn ich das mal jetzt einfach einschließe, die schönste Art und Weise, ich habe das bestimmt schon mit 5 Überspannungen gemacht, da habe ich die Folie entfernt und habe dafür satiniertes Glas genommen, was eben diesen ganz leichten atmosphärischen Charakter hat. Und Glas ist eben haltbar. Ursprünglich wollte ich es dann mit Plastik, Plexiglas machen. Und dann sagte mir ein Spezialist, du, auch Plexiglas hält auf die Dauer nicht. Das einzig Haltbare bleibt eben das uralte schöne Glas. Und so habe ich das gemacht. Die Überspannung habe ich dann von 65, eigentlich die Hauptphase ist 65, 69.
Wie viele gibt es insgesamt?
Ach, ich habe sie wirklich nicht gezählt. Vielleicht 50, 60, es können auch 70 sein. Und ich habe sie dann eben in 68 in München gezeigt, wo die ersten verkauft wurden. Und dann habe ich bei einer Galerie Lichter ausgestellt und dann auch in der Galerie Werner. Und dann wurden im westdeutschen Raum eben doch die Überspannung verkauft. Und als ich dann 69 machte ich noch, es war ja inzwischen nicht mehr so sehr die Zeit, das in der Kunsthalle Baden-Baden in dieser Ausstellungsserie 14x14, die der Museumsdirektor Gallwitz ins Leben gerufen hat. Da habe ich dann nicht einen Raum gestaltet, sondern den zentralen Raum mit 21 Bildern, einen Flusslauf in Nordschweden, in Schwedisch Lappland. Die beiden Flüsse, die dann, also Keitum, Kalix Elf, der nachher als Kalix Elf auch in den Botnischen Meerbusen mündet. Und da habe ich in 21 Bildern die unterschiedlichen Phasen, die unterschiedlichen vegetativen Regionen aufgezeigt mit Landkarte. Und das ist eigentlich der Höhepunkt und auch das Ende der Überspannung. Und dann gehe ich nach Rom und male dort die Rombilder, was eigentlich Interpretationen der Überspannung sind, wo ich dann etwas über Inseln aussage. Jede Insel hat ihre eigene Sonne.
Sie waren Stipendiat, schieben wir vielleicht noch mal kurz ein, der Villa Massimo.
In der Tat, das war mein erster Weg nach Italien, was auch mit großer Irritation verbunden war, weil eben die Landschaft so ganz anders war als die arktische, als die Tundra und als Skandinavien. Und das war natürlich eine ganz aufregende Erlebnis, wie intensiv. Man dachte immer so, der heitere, sonnige und helle Süden. Aber ich empfand ihn natürlich als hell. Aber die Schatten sind auch dementsprechend schwärzer und dunkler. Also ich habe vieles sogar sehr erdig und sehr dunkel erlebt. Und wenn ich also das Faszinierendste an der Landschaft waren eigentlich diese wunderbaren Erdtöne, wenn man übers Land fuhr und man, am liebsten hätte ich damals, bloß das hat mich nicht interessiert, das irgendwie ausgesiebt und dann mit irgendeinem Binder verbunden und als Fläche aufs Bild gestrichen. Aber ich war in einem großen inneren Aufruhr. Ich war eben am Höhepunkt eines Erfolges der Karriere, wenn ich dieses mir nicht nur sympathische Wort benutze. Und es waren eben auch sehr viele Aspekte der Wahrnehmung meiner Kunst, mit der ich nicht einverstanden war. Wir haben ja diese sehr intensive politische Phase, die in Berlin sehr viel intensiver war, als ich dann anschließend das erlebte. Als ich dann nach der Villa Massimo bin ich ja mal für 4 Jahre nach Köln gegangen, davon aber nur 2 Jahre ganz fest dort gewesen, weil ich dann schon wieder ein Atelier auch in Berlin hatte. Die Politisierung in Berlin auch, sagen wir mal, natürlich sehr viel mit sehr vielen Irrtümern und nennen wir es sogar mal falschen Hoffnungen verbunden. Aber es hat mich doch sehr interessiert, weil das Intensivste daran war ja eben doch die Auseinandersetzung mit der eigenen gesellschaftlichen Vergangenheit und bis hin, sagen wir mal, zur Verdrängung der Vätergeneration, ne, was ein sehr entscheidender Punkt war. Und so wurde ich eben von links sehr stark angegriffen, dass das, was ich tue, eskapistisch sei mit der Landschaft und irgendwie doch nur ästhetisches Machwerk. Und von rechts hat man das irgendwie so als sehr schönes, konservatives Landschaftsbild gesehen. Aber meine eigenen Visionen waren eben doch ganz anders. Ich wollte das eigentlich doch als eine Opposition zur Wirklichkeit und auch zum gesellschaftlichen Mangel sehen. Also ich sah darin auch eine Form von konkreter Utopie. Und diese Widersprüche habe ich dann in der ganzen Rom-Serie, die Gott sei Dank auch zusammengeblieben ist.
Okay. Hier in der Sommerauktion, Herr Kobolling,
hängt ihr aller... Seit langer Zeit habe ich das wieder gesehen.
Hängt ihr allerletztes Motiv der Überspannung. Beschreiben Sie uns, was wir da sehen.
Ja, da würde ich auch gleich dazu kommen. Ich schließe es trotzdem noch mal ganz kurz mit den durch die Rombilder, weil die Rombilder haben eben den Text in den Bildern, wo ich eben die Überspannung auch interpretiere. Denn das Wort Terror bei diesem großen, es ist die letzte und auch in der Tat die größte dreiteilige Überspannung von 2,25 Meter mal 3,75 Meter. Und da habe ich eben in die tauenden Schneefelder, in dem Geröll, wo die Schneefelder abtauen. Und das sind auch meine Erfahrungen, die ich gehabt habe beim Wandern in Schwedisch-Lappland. Man schaut im Sommer in den Sommerschnee, in die tauenden Felder, an den Berghängen und dann ist dort ein O und dort ist ein H. Und das waren immer so dieses Wortspiel, hat mich immer interessiert. Und da ich dieses Bild, das war ein Auftrag damals für das Kaufhaus Hertie, für die Olympiade, das hat vermittelt der Galerist Hans-Jürgen Müller. Man bekam 5.000 DM und meine Idee war eben für dieses große Schaufenster diese tauenden Schneefelder zu malen und dann so als Fixierbild, das so in die Landschaft hineinzuschmuggeln, ist zu lesen das Wort Terror. Und ich dachte natürlich in erster Linie an den Konsumterror, wenn ich ans Kaufhaus denke und an den Leistungsterror, wenn ich an die Olympiade denke. Was dann bei dieser Olympiade in München passierte, ist ein tragischer, ich würde sagen, so eine Parallele zu dem Bild. Ich nehme nicht für mich, und das darf man auch in keiner Weise falsch interpretieren, das hat damit auf der einen Seite nichts zu tun, aber trotzdem sind das eben die Widersprüche, die immer wieder passieren. Und das mit dem Terror in diese Landschaft, in diese entfernte Landschaft einzubauen, war auch meine eigene Idee, dass man so weit wie möglich sich von den Zentren entfernen kann und dass selbst an der Peripherie dieses Echo, dieser Klang einen nicht verlässt. Und insofern hat dieses Bild eine für mich jedenfalls hochinteressante Geschichte. Und dann war aber das mit den Überspannungen vorbei. Das war eigentlich schon mit den Rombildern war es vorbei, denn mein Wunsch wieder unmittelbar und direkt und wie es auch meinem Temperament entspricht. Also nicht, dass man sagt, das ist jetzt expressiv, aber ich würde sagen, das Malerische und das sehr Impulsive, Spontane hat zwangsläufig, ohne dass man an Expressionismus oder an stilistisch denkt, hat natürlich einen sehr expressiven Ausdruck und das entspricht auch, sagen wir mal, meinem malerischen Duktus.
Glücksgefühle beim Malen, sind die Ihnen bekannt? Und sind die anders als die, die man etwa in der Natur erlebt?
Ja, Glücksgefühle sind Glücksgefühle. Weiß ich, was da passiert mit einem und was da mit den Hormonen passiert, dass eine gesteigerte Befriedigung entsteht. Aufs Malen bezogen würde ich erstmal das fast verneinen, weil Malen ist schon eine ziemlich anstrengende Angelegenheit, wo nicht unerheblich viel auch körperliche Kraft und sehr viel Konzentration möglich ist. Und das, wenn ich von Glücksgefühl rede, dann ist es eigentlich der glücklichste Moment ist, wenn ich das Bild sehe und habe auch den nötigen Abstand und ein gutes Motiv, dieses Bild zu sehen, dass mir was gelungen ist. Und wenn was gelungen ist, bin ich doch sehr glücklich. Oder wenn ich heute so ein Bild, was 72 entstand und es hängt da an der Wand, dann bin ich schon sehr glücklich, dass ich dieses Bild gemalt habe.
Man sieht es Ihnen an, das kann der Hörer, die Hörerin nicht sehen, aber Sie, ja, sehen sehr glücklich gerade aus.
Aber Malen selber ist manchmal auch so dramatisch und die Niederlagen folgen auf dem Fuße. Aber wissen Sie, diese Niederlagen oder ich nenne es ja manchmal sogar Unfälle, die passieren, sind ja die Voraussetzung, dass man neue Sprünge macht. Und Malen ist eben eine sehr, sehr intuitive Tätigkeit. Und ich bin wirklich der Meinung, dass Malen ist keine intellektuelle Tätigkeit, sondern eine intuitive. was aber nicht intellektuell feindlich von mir gesagt ist, sondern man braucht sehr, sehr viel Verstand und sehr viel Reflexion dazu, welche Farben verwende ich, was mache ich, was tue ich. Aber das, was nachher dem Bild eigentlich wirklich den Gehalt und die Tiefe und die Dimension und das Außergewöhnliche gibt, ist auch von den Zufällen, die vielleicht keine Zufälle sind, welche Vorübungen, welche inneren Leistungen notwendig sind, um diese Form von Konzentration, dass die zustande kommt. Denn wenn das Bild nicht sich musikalisiert, wenn kein poetischer Inhalt kommt, sondern wenn es nur nach Machwerk ist, hat es für mich keine Bedeutung.
Herr Kuberling, jetzt kommen wir schon zu den letzten zwei Fragen in diesem Podcast.
Ach, wie schade.
Die höre ich gerne, die ich allen Gästen stelle. So auch Ihnen. Die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum und natürlich auch warum?
Wissen Sie, was ich oft gefragt werde? Was ist Ihr Lieblingsgericht, was Sie kochen?
Ja.
Ich habe keins.
Oder zu viele vielmehr wahrscheinlich, nicht?
Nein, das Wohlschmeckende. Da sind wir ja auch wieder beim Gelungenen. Mhm. Nur die gelungene Form, das hätte ich auch zum Bildern sagen können, nur die gelungene Form macht glücklich. Und das ist ganz schwer zu erreichen. Ich werde gefragt, was ist deine Lieblingsfarbe? Es spielt eine große Rolle, neben welcher anderen Farbe steht die Farbe und welchen Druck erzeugen die beiden? Und was entsteht dort in Wirklichkeit Neues? Ich würde sagen, mein Lieblingsmuseum ist wahrscheinlich das, wo ich gerade ein Bild sehe, was mir wirklich viel bedeutet.
Gut, Herr Kuberling, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Frage. Wenn ich Ihnen ein Kunstwerk Ihrer Wahl schenken würde, welches würden Sie nehmen?
Als ich ganz jung war und immer von England, wo ich ja auch arbeitete, nach London in die National Gallery fuhr, wäre mir es ganz leicht gefallen zu sagen, da war so ein ganz kleiner El Greco, ein ganz kleiner illuminierend, das war wie Himmelfahrt, das war so wie, ja, wenn man die Welt verlässt und ein so großartiges Bild. Damals hätte ich gesagt, das würde ich gerne geschenkt bekommen. Heute, wo ich so viel kenne, geht es irgendwie periodisch. Ne? Ich würde sagen, vielleicht vor, als ich dann irgendwie als 50-Jähriger so spät eigentlich wirklich Cézanne erst in der Lage war zu empfinden, so ganz früher als ästhetischer motzender Jungsporn, fand ich ihn irgendwie so einen, der die Eier verpackbar machte und das Millimeterpapier entfand. Ich habe das überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Ich konnte vielleicht so irgendwie seine frühen noch Art von expressiven Bildern an Courbet und fast wie Fauve, aber das ist ja später, aber eigentlich das, was er an Simultankontrast und an Verdichtung geschaffen hat, das habe ich eigentlich erst ab 50 überhaupt verstanden. Und ich meine auch, der Herr Cézanne musste ein gewisses Alter erreichen, um diese großartigen Bilder, dieser unglaubliche Maler zu werden, der natürlich gerne so als Legitimation für das 20. Jahrhundert benutzt wird. Und wenn ich mal so eine kleine freche Bemerkung am Rande mache, den Maler hat man ja vielleicht in dem Sinne noch gar nicht in dem Maße entdeckt. Ja, jedem Kunsthistoriker dreht sich jetzt der Magen ab, was dieser Maler wagt zu sagen. Aber es ist sowas von unfassbar. Und ich muss sagen, das ist mysteriös. Und im Augenblick würde ich auch ganz gerne ein kleines Blumenstillleben von Odillon Redon geschenkt bekommen. Vielleicht eher kein Picasso, dann doch eher einen großartigen, intimen Bonnard.
Wunderbar, Herr Kuberling. Ich danke Ihnen sehr für dieses schöne Gespräch.
Gern geschehen.
Das war Folge 89 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Alle zwei Wochen neu bei griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.